Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing.
Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Academy. Nachdem wir in den letzten paar Sessions und Podcast-Folgen hier immer wieder spannende Interviewpartner zu Gast hatten, bin ich heute mal wieder alleine. Macht nichts, ist auch gemütlich. Draußen ist es sehr, sehr heiß geworden. Ihr wisst, Wetter-Podcast, es ist jetzt wirklich hier der Sommer in Dubai ausgebrochen. Schön 34 Grad, meine absolute Wohlfühltemperatur. Wir freuen uns da sehr drüber. Nichtsdestotrotz zieht es uns jetzt mal wieder für 2 Wochen nach Hamburg. Morgen geht's los, ein bisschen Freunde und Familie besuchen, alter Schulfreund von mir heiratet, freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Ansonsten sind wir auch im Hintergrund gerade sehr, sehr umtriebig und arbeiten an vielen, vielen verschiedenen Projekten. Vielleicht mal ein ganz kleiner Umriss, damit ihr so auf dem neuesten Stand seid, was bei uns in naher Zukunft so passieren wird. Wir arbeiten gerade an einer neuen Software. Ihr wisst, wir haben unsere Fundamentalanalyse-Software TradeNeon, die dazu in der Lage ist, für die Swing-Trader, für die Rohstoff-Trader unter euch verschiedene Fundamentaldaten im Internet zu sammeln, diese auszuwerten, grafisch darzustellen und auf den ersten Blick tolle, ja, es sind keine Handelssignale, das muss ich dazu sagen, aber die Märkte im Prinzip zu analysieren und auf einen Blick darzustellen, in welchen Rohstoffmärkten auf Basis der Fundamentaldaten sich gute Handelsgelegenheiten ergeben könnten. TradeNeon soll in Zukunft keine Software mehr sein, sondern TradeNeon wird in Zukunft der Dachname unseres Softwareunternehmens, wenn ihr so wollt. Und unter dem Dachnamen TradeNeon werden in Zukunft verschiedene Tools laufen. TradeNeon selbst, also unsere Fundamentaldaten-Analyse-Software, wird in Zukunft Futures Insights heißen, dazu in Kürze mehr. Und an dem zweiten Tool arbeiten wir, wie gesagt, gerade sehr, sehr fleißig. Das wird, ich denke mal, Ende April, Anfang Juni in der Ladentheke stehen. Und wird Level of Interest heißen. Level of Interest hat folgenden Hintergrund, wie ihr eventuell wisst und wie wir in vielen Podcast-Folgen schon dargestellt und darüber gesprochen haben, ist für mich ein wesentlicher Baustein des Daytrading, diskretionären Daytradings, immer eine gescheite Marktanalyse. Und gerade in meinem Handelsansatz, den ich verfolge, ist diese Marktanalyse eigentlich mehr oder weniger das A und O. Damit wird die Grundlage für alles gelegt. Ich brauche gescheite Levels, ich brauche gescheite Price Locations, an denen ich meine Trade-Einstiege finde. Und ohne diese Trading-Levels bin ich quasi blind im Markt. Und wie gesagt, jeder große professionelle Berufstrader da draußen macht in irgendeiner Form so eine Marktanalyse. Ob er dafür jetzt Volume Profiles, Market Profiles, Fibonacci Retracements, Gunwellen, technische Analyse, was auch immer benutzt, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wir haben da mittlerweile eine sehr, sehr ausgeklügelte Herangehensweise entwickelt, die viele, viele Faktoren miteinander verbindet, miteinander kombiniert und auf Basis dessen sehr, sehr qualitativ hochwertige Zonen eben darstellt und uns bereitstellt und uns mehr oder weniger auch schon zu Beginn der Trading Session einen groben Plan zur Verfügung stellt, was wir eigentlich so an diesen Zonen tun sollen. So, was wir jetzt natürlich machen, ist, dass wir den Kunden in unserer Daytrading-Ausbildung ganz genau beibringen, wie sie selbst so eine Marktanalyse machen, wie sie für sich unabhängig von irgendjemandem und vor allem auch unabhängig von uns diese Marktanalyse machen, diese Trading Locations finden können und dementsprechend für sich selber ganz selbstständig und unabhängig arbeiten können. Für den Zeitraum der Ausbildung, für die 12 Monate der Ausbildung, stellen wir außerdem die Levels der Marktanalyse, die ich jeden Morgen mache, immer den Kunden zur Verfügung. Ich poste da morgens immer die Screenshots rein mit den Zonen, die ich eingezeichnet habe, und am nächsten Morgen stelle ich nochmal einen zweiten Screenshot rein vom Kursverlauf des Vortages, damit jeder genau sehen kann und Statistik darüber führen kann für sich selber, wie der Markt letzten Endes auf diese Levels reagiert hat, was zum einen natürlich ja, für die Kunden wertvoll ist, um am Anfang ihre eigene Marktanalyse mit meinen Ergebnissen abzugleichen. Und auf der anderen Seite für mich natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor in puncto Transparenz, den Kunden einfach zu beweisen und zu zeigen, hier schaut, diese Levels haben wir gestern früh eingezeichnet, so hat der Kurs darauf reagiert, unumstößlich, ohne dass wir eins der Levels davon verschoben haben. Kann jeder am nächsten Tag sehen, kann jeder am nächsten Tag nachvollziehen, ist für mich, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch in Sachen Transparenz, wie gesagt. So, und jetzt wurde ich natürlich in den öffentlichen Streams, die ich so gebe, sei es jetzt für Atas, sei es für Bookmap, wo auch immer, oder auf unserem eigenen YouTube-Channel, wo ich natürlich schon häufiger auch von externen Leuten danach gefragt, Olli, was ist denn eigentlich mit diesen Levels, würdest du die auch anderen zur Verfügung stellen? Wo ich bislang immer gesagt habe, naja, ich bin da nicht so Freund von grundsätzlich, weil ich will natürlich irgendwie erreichen, dass jeder da draußen selbstständig arbeitet und eigenständig arbeitet und irgendwo unabhängig natürlich auch von mir ist. Das ist so unser großes Ziel. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, gibt es da draußen viele, viele profitable, professionelle Trader, die immer wieder nach solchen Tools suchen, die ihren Edge vielleicht noch ein bisschen verbessern und vergrößern. Wenn ich mir jetzt meinen eigenen Handelsstil angucke, ich schaue natürlich auch immer nach links und rechts und gucke, was es da draußen vielleicht für neue Anbieter gibt, für neue Softwareanbieter gibt. Und klar, das meiste davon ist irgendwo Rauschen und Quatsch, aber es kommen doch immer wieder neue Tools auch mal auf der Bildfläche, die wirklich einen großen Vorteil im Markt bieten und die ich dann selber auch irgendwo in mein eigenes Trading einfließen lasse. Und genauso stellen wir uns das mit Level und für Interest einfach auch vor, dass das für Leute ist, die einfach ihren eigenen Handelsansatz erweitern wollen, verbessern wollen und das Ganze um wirklich qualitativ hochwertige, ja, Marktanalysen im Prinzip. Das wird unser neuer Level of Interest Indikator und der soll jetzt auch dann, wie gesagt, Ende Mai, Anfang Juni, denke ich mal, werden wir so fertig mit der ganzen Geschichte sein. Ansonsten, und das wird auch gleich die Überleitung zu unserem heutigen Thema, arbeiten wir an einer gigantischen Erweiterung für unsere Daytrading-Ausbildung. Wir werden da im Zuge dessen ein Update für quasi unseren Kurs 4 herausbringen. Und dieses Update ist tatsächlich halb so groß wie der gesamte Kurs 4 an sich, wie die gesamte Daytrading-Ausbildung an sich, zumindest vom Umfang des Theorie-Videokurses her. Und das ist zum Thema Dealer-Hedging. Gamma-Levels, Wanner-Levels, Charm-Levels und wie ich das Ganze für mich in der Praxis nutze. Ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben da ja hin und wieder schon mal ein bisschen drüber gesprochen, das Ganze angerissen. Es ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Und deshalb wollen wir das gerade in der Öffentlichkeit auch nur so ein bisschen häppchenweise an die Leute bringen. Aber wir haben festgestellt, es ist eine Sache, die viele Leute interessiert. Und das zu Recht, weil einfach, wie ich euch gleich auch noch mal ein bisschen tiefergehend erzählen werde, die ganze Thematik Dealer-Hedging mittlerweile einen unglaublich großen Einfluss auf den Kursverlauf der Märkte hat. So, und jetzt das Tolle an dieser Software, an dieser Kurserweiterung, die wir da rausbringen werden. Wir werden diesen Dealer-Hedging-Kurs auch unabhängig von unseren Ausbildungen öffentlich als Videokurs vertreiben. Das ist eine Sache, die haben wir bisher, naja, so noch gar nicht gemacht, will ich gar nicht sagen. Wir haben ja auch unseren Kurs 1, unseren Kurs 2. Aber das sind natürlich reine Investitionskurse. Alles, was wir im Bereich Trading gemacht haben, haben wir bis jetzt auf den Swing Trading und auf den Day Trading Kurs beschränkt, was ja wirklich 12-monatige Ausbildung, Intensivausbildung mit persönlicher Betreuung sozusagen ist. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir den Leuten einen wirklich unabhängigen Videokurs mit an die Hand geben wollen zu einem ganz bestimmten Thema, zu dem ihr euch dann informieren könnt, wenn euch dieses Thema dann interessiert. Wir freuen uns tierisch auf den Launch. Die Videos sind alle abgedreht. Es fehlen noch ein paar Folien. Das wird noch mal ein bisschen Arbeit. Da werde ich mich jetzt in Deutschland dran setzen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir den Dealer-Hedging-Kurs Mitte Mai fertig haben und dann auch veröffentlichen werden. Wir sind unfassbar gespannt. Da steckt eine Menge Arbeit drin und ich freue mich sehr auf euer Feedback und auf eure Meinung. So, im Zuge dessen. Thema, was schon häufiger von vielen von euch gefragt war und wonach ihr euch erkundigt habt bei uns, ist die ganze Geschichte mit den Market Makern. Wir hatten, wenn ihr unseren Podcast sehr, sehr aufmerksam verfolgt, vor, ja, ich würde sagen, einem Jahr oder so, hatten wir einmal den Jason DiLorenzo bei uns im Interview hier im Podcast, den Wizard of Ops. Das war eine unserer wenigen englischsprachigen Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Super netter Kerl, super sympathischer Typ und wirklich eine Koryphäe in diesem Bereich, unter anderem der Autor und Herausgeber der Software Volant, was für mich zum Beispiel genau so eine Software ist, von der ich gerade gesprochen habe, die ich täglich in meiner Marktanalyse nutze und die für mich einen wesentlichen und wichtigen Baustein in meinem ganzen Trading-Konzept und Trading-Prinzip darstellt. So, darüber hinaus habe ich, glaube ich, vor einer ganzen Weile schon mal ein ganz kurzes YouTube-Video zu dem Thema gedreht, zu dem Thema Dealer-Hedging gedreht, was jetzt nicht unbedingt Market Maker an sich ist. Heute wollen wir da nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, wer diese Market Maker eigentlich sind, was sie machen und wie dieses Dealer-Hedging-Phänomen zustande kommt, beziehungsweise dann letzten Endes auch, warum es für euch so wichtig ist. Also mal ein vielleicht praktisches Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid sehr, sehr reich und euch ist sehr, sehr langweilig. Ihr sucht dringend nach einer Beschäftigung und Aufgabe im Leben, um die Leere eures Daseins zu füllen. So, dann sagt ihr euch, okay, ich gründe eine Börse. Könnt ihr grundsätzlich tun, ob es jetzt eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich sind Börsen ja private Unternehmen, Firmen, Organisationen und jeder hat grundsätzlich erstmal das Recht, so eine Börse zu gründen. So, jetzt gründet ihr eine Börse und steht damit natürlich automatisch in Konkurrenz mit den anderen großen Börsen dieser Welt. Wenn ihr beispielsweise eine Futures-Börse gründen wollt, an der Rohstoffe gehandelt werden sollen, dann konkurriert ihr da mit der CME Group in den USA, die da die größten Player in diesem Bereich sind. Ihr konkurriert mit der ICE, deutlich weniger groß, aber auch sehr, sehr bedeutend. Und ihr habt nun natürlich ein gewisses Dilemma, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst, nämlich es handelt keiner an eurer Börse. Jetzt ist es aber natürlich ein wesentliches Qualitätsmerkmal so einer Börse, dass wenn ich als privater Händler oder in Vertretung vielleicht irgendeiner Handelsorganisation oder Institution an eurer Börse einen Trade machen will, dass ich dann erwarte, dafür möglichst schnell eine Gegenpartei zu bekommen. Und dann, falls, wenn ich jetzt irgendwie dreimal versuche, einen Trade bei euch zu posten und eine Order zu eröffnen und irgendwas zu kaufen oder zu verkaufen und niemand tritt auf der Gegenseite ein und kauft mir meine Ware ab oder verkauft sie mir, je nachdem, was ich da machen will, dann geht mir natürlich irgendwann die Lust aus und dann suche ich mir eben eine andere Börse, an der ich diesen Trade machen kann. So, das wollt ihr natürlich nicht. Deswegen ist es unglaublich wichtig für euch als Eigner dieser Börse, dass eure Börse liquide ist. Das bedeutet, dass an eurer Börse viele, viele Leute handeln und viele, viele Orders im Buch liegen. Im Buch liegen, Orderbuch, habt ihr bestimmt schon mal von gehört, haben wir natürlich auch hier im Podcast schon diverse Male drüber geredet. Orderbuch ist einfach eine Repräsentation aller offenen, an der Börse platzierten Limit-Orders, sage ich mal. Ihr könnt an der Börse eine Limit-Kauf-Order platzieren und diese wird dann im Bid erscheinen. Oder ihr könnt an der Börse eine Limit-Verkaufs-Order platzieren und diese wird dann letzten Endes im Ask oder Offer erscheinen. So, und jetzt ist natürlich es im ureigenen Interesse von euch als CEO dieser Börse, Besitzer dieser Börse, dass das Buch voll ist mit vielen, vielen Orders und jeder Händler, der dort einen Auftrag abgeben will, möglichst unmittelbar auf der anderen Seite einen Gegenauftrag erhält, beziehungsweise eine Konterpartei zu seinem Auftrag und somit der Handel schnell und effizient zustande kommt. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen weg von unserem Privatbörsenbeispiel und hin zu den wirklich großen Börsen. Wie sieht denn das bei denen aus? Grundsätzlich, wenn wir jetzt von einer großen Aktienbörse wie der New York Stock Exchange oder so sprechen, die haben da natürlich nicht große Probleme, wenn jetzt es darum geht, eine Apple-Aktie zu handeln. Das Instrument ist einfach, die Nachfrage dafür ist gigantisch, die Börse ist gigantisch groß und jeder wird unmittelbar zu seinem Trade oder relativ unmittelbar zu seinem Trade eine Gegenpartei finden. Schwieriger wird es allerdings, wenn eben es um kleinere Nischenmärkte geht oder aber alternativ, und da kommen wir gleich nochmal tiefer gehen zu, um die Optionsmärkte. Ihr wisst, ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, beispielsweise eine Apple-Aktie direkt zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sogenannte Optionen auf diese Apple-Aktie zu handeln, zu traden. Da wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht abbiegen und das Fass aufmachen. Das wäre jetzt doch zu komplex, erstmal Optionen zu erklären. Wir haben da, glaube ich, mal eine Folge zu gemacht und wir werden auch noch weitere Informationen zu Optionen zur Verfügung stellen. Im Kurs erklären wir das natürlich ganz genau, wie die funktionieren. Nichtsdestotrotz wollen wir hier natürlich auch immer öffentlich das Ganze so ein bisschen ins Thema bringen. Optionsmärkte sind mittlerweile riesig. Mittlerweile ist es sogar in einigen Märkten so, dass mehr Optionen gehandelt werden als der eigentliche Basiswert. Ich weiß jetzt nicht, wie es gerade bei Apple ist, aber Beispiel, damit ihr versteht, was ich damit meine. Stellt euch vor, es werden auf der einen Seite mehr Apple-Optionen auf die Aktie gehandelt, als Trades in der Aktie selbst passiert. Ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass das bei Apple der Fall ist, aber es gibt durchaus mittlerweile viele, viele Werte, Aktienwerte, wo das eben der Fall ist. Ist auch grundsätzlich das kein Problem. Das Problem liegt hier eher in dem Wesen der Option an sich. Denn es gibt nicht die eine Option auf Apple, sondern es gibt tausende Optionen auf Apple. Denn jede Option hat ein bestimmtes Ablaufdatum. Wir können eine einwöchige Option auf Apple handeln. Wir können eine einmonatige Option auf Apple handeln. Wir können auf Apple eine einjährige Option handeln mit einer Laufzeit von 5 Jahren und noch länger. Und das Ganze natürlich auch, was sich zwischen diesen eben gerade genannten Zeiteinheiten abspielt. So, damit haben wir schon mal sehr, sehr viele verschiedene Ablaufdaten. So, und innerhalb dieser Ablaufdaten gibt es nochmal Dutzende bis Hunderte verschiedener Optionen auf jedem, nicht auf jedem einzelnen Strike-Preis, aber meistens so auf den runden 5er, 2,5er Nummern, je nachdem, bei welchem Preis so eine Aktie gerade steht, kann sich eine Option dann eben auch noch auf ganz, ganz verschiedene Preise beziehen. Das muss nicht unbedingt der Preis sein, bei dem die Aktie an sich jetzt gerade steht, sondern es können ganz, ganz viele verschiedene Strike-Preise für den Handel der Optionen gewählt werden. Und dann gibt es da natürlich auch noch die berühmten Calls und Puts. Aber wie gesagt, das soll heute mal nicht Thema des Podcasts sein, sondern wir wollen ja wieder zurückfinden zu unseren Market Makern. So, jetzt haben wir gesagt, dieses Interesse an den Apple-Optionen ist gigantisch. Und da lege ich mich jetzt an dieser Stelle schon fest, auch im Apple ist der Optionsmarkt riesig und die Nachfrage nach Apple-Optionen ist unglaublich gewaltig groß. So, und das gilt für alle anderen großen Player-Aktien auch. Und das gilt vor allem auch für die großen ETFs auf den S&P 500 beispielsweise, den SPY, den SPY, auf den Nasdaq, den QQQ. Auch die sind eben sehr, sehr rege an ihren eigenen Optionsmärkten gehandelt. So, jetzt ergibt sich aber, wie gesagt, das Dilemma in der Option an sich. Die Liquidität grundsätzlich oder beziehungsweise die Nachfrage, das Handelsvolumen in diesen Optionsmärkten ist gigantisch. Aber dadurch, dass es sich auf viele, viele hundert bis tausend Ablaufdaten und Strikepreise an sich aufteilt, ist es keinesfalls gewährleistet, dass auf genau dem Strikepreis mit dem Ablaufdatum, welches du jetzt gerade traden willst, sich tatsächlich auch eine Gegenpartei sofort finden lässt, die mit dir diesen Handel eingeht. So, und jetzt haben wir wieder genau, um den Bogen zurückzufinden, das Dilemma von dir als privatem Börsengründer. Du möchtest aber, dass Handel zustande kommen. So, das ist dein Interesse, dass deine Börse liquide ist, dass das Buch gefüllt ist und dass jeder, der an deiner Börse handeln möchte, auch seine entsprechende Gegenpartei findet. Hier kommen jetzt unsere Market Maker ins Spiel. Market Maker sind keine ominösen Schattengestalten, die im Hintergrund die Marionettenfäden ziehen. Na doch, vielleicht schon so ein bisschen ist das tatsächlich der Fall. Aber es sind grundsätzlich einfach nur Handelsparteien, die eben eine ganz bestimmte Funktion haben. Dahinter sitzen teilweise sogar individuelle Trader mit sehr, sehr großem Portemonnaie. Das ist aber eher die Ausnahme. In der Regel sind das einfach wirklich große Handelsinstitutionen. Es sind Handelsinstitutionen, die beispielsweise einer Großbank angeschlossen sind. Im Falle der Optionsmärkte ist aber tatsächlich so der größte Player im Bereich des Market Makings die Citadel Group. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die machen in den Aktienmärkten um die 80% des Optionsvolumens gehen über deren Ladentheke. Also das sind einfach riesen Institutionen, die dahinter stehen, die teilweise wiederum größeren Institutionen angeschlossen sind. Keine verschwörenden Schattengestalten, Illuminati, sondern ganz einfach, sag ich mal, institutionelle Handelsparteien, die aber, wie gesagt, eine bestimmte Funktion haben. Und diese Funktion ist schlicht und ergreifend, den Märkten Liquidität zur Verfügung zu stellen. Also genau das, was du als Börsenbesitzer willst. Das heißt im Umkehrschluss, dass diese Market Maker das Orderbuch mit Orders füllen. Die füllen die Kaufseite im Bid auf und die füllen die Verkaufseite im Ask auf und werden im Zweifelsfalle dafür sorgen, dass du, wenn du jetzt als kleiner Trader oder von mir aus auch größerer Trader am Market irgendwo dich einkaufen oder verkaufen willst, dass du eben sofort deine Gegenpartei bekommst. So, das ist die Aufgabe des Market Makers. Die Aufgabe des Market Makers ist nicht zu spekulieren, beziehungsweise nicht so zu spekulieren, wie du das als privater Trader kennst. Wie für uns als Privattrader ist es ja in der Regel Sinn und Zweck des Börsenhandels, dass wir günstig kaufen und teurer wieder verkaufen wollen oder andersrum teuer leer verkaufen und günstiger zurückkaufen. So verdienen in aller Regel private Retail-Trader ihr Geld. Der Market Maker ist natürlich auch in gewisser Weise Spekulant, der spekuliert an der Börse, aber eben nicht direktional. Der will eben nicht in einen Aufwärtstrend kaufen und in einen Abwärtstrend verkaufen, sondern dieser Market Maker, der verdient sein Geld auf zweierlei Weise. Zum einen auf Basis der Dankbarkeit von dir als Börsenbesitzer. Wenn du jetzt sagst, du hast deine Börse gegründet, du hast jetzt ein paar Market Maker angerufen und sie höflich gebeten, doch bitte an deiner Börse Liquidität zu stellen, da sagt der Market Maker, na gut, mache ich. Aber dafür will ich natürlich auch was von dir, denn ich gehe da natürlich ein gewisses Risiko ein. So, und dieses Risiko bezahlt die Börse den Market Makern, nachdem sie natürlich, das ist ja keine Wohlfahrtsorganisation, nachdem sie natürlich vorher das Geld, die Gebühren von dir als Trader, der da gerade an der Börse seinen Trade eingehen möchte, eingesammelt hat. Also ein gewisser Teil der Gebühren, die du beim Eröffnen und beim Schließen eines Trades an die Börse zu zahlen hast, fließen quasi direkt und ohne Umwege in die Tasche des Market Makers, sollte er die Gegenposition zu deinem Trade eingegangen sein. Und jetzt der Clou an der Sache, weil da oftmals nachgefragt wird, es kann ja grundsätzlich auch an einer Optionsbörse jede beliebige Partei oder jeder beliebige Händler die Gegenpartei zu deinem Trade einnehmen. Ja, das ist natürlich tatsächlich so, aber ich erinnere mich noch an die Worte von Jason, der hat damals ein Interview geführt mit der CBOE, Chicago Board of Options Exchange. Das ist die größte Aktienoptionsbörse der Welt. Und die haben ihm im Prinzip bestätigt, dass tatsächlich 85-90% aller Optionstrades durch einen Market Maker bedient werden. Also so gut wie jeder Trade, den du an der Optionsbörse postest oder eingehst, wird auf der anderen Seite in der Regel von einem Market Maker tatsächlich auch bedient. So, jetzt sitzt der Market Maker, wie gesagt, auf deinem Geld. Du hast dafür eine Gebühr bezahlt, die fließt direkt in seine Tasche. Nichtsdestotrotz hat er jetzt ein Problem, denn er sitzt eben in dem Gegentrade zu deinem Trade und hat damit ein direktionales Risiko. Je nachdem, welchen Trade ihr da eingegangen seid, verliert er entweder Geld, wenn der Kurs steigt vom Basiswert, also von der Aktie, oder er verliert Geld, wenn der Kurs sinkt. Das will er nicht, denn das ist nicht sein Geschäftskonzept. Sein Geschäftskonzept ist, den Märkten Liquidität zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist jetzt an dieser Stelle seine zweite und seine wichtigste Einkommensquelle gefragt, und das ist sogenanntes High Frequency Trading, kurz HFT. Dafür haben die Jungs, die Market Maker Jungs, sehr, sehr ausgeklügelte Algorithmen am Start, die sehr, sehr viel Geld kosten und über sehr, sehr teure und massive Serverfarmen laufen, die in der Regel möglichst auch örtlich dicht an der Börse platziert sind, weil natürlich jeder da den möglichst besten Fill haben will. So, und seine grundsätzliche Herangehensweise ist jetzt, wenn er gerade einen Kauf getätigt hat im Bid, dass er sich sofort auf der anderen Seite im Ask wieder platziert als Verkäufer und die Aktie oder den Future oder den ETF, den er gerade von dir verkauft hat, sofort innerhalb von Millisekunden auf der anderen Seite eben wieder verkauft. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, da gibt es doch diese ominöse Queue. Das heißt, eigentlich normalerweise könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt eine Order im Bid platziert, dann gibt es da eine Warteschlange. So. Und wenn ihr jetzt diese neue Order dort eben reinstellt in den Bid, dann platziert ihr euch grundsätzlich erstmal ganz hinten in dieser Warteschlange. Und erst wenn alle Orders vor euch abgearbeitet sind, seid ihr an der Reihe und ihr bekommt dann euren Trade, wenn es denn überhaupt dazu kommt. So, die Market Maker, offiziell ist es nicht so, aber wir gehen eigentlich alle sehr, sehr stark davon aus, dass die da durchaus auch berechtigterweise ihre Deals mit der Börse haben und eine Möglichkeit haben, in dieser Queue so ein bisschen nach vorne zu rutschen. Wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich große Verschwörungstheorie und Halbwahrheit, die ich euch hier mit an die Hand lege. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber man kann das immer wieder beobachten, dass das gang und gäbe zu sein scheint, dass Market Maker da die Möglichkeit haben, eben ein bisschen ein paar Plätze an euch vorbeizuhuschen in der Queue. Soll aber auch total, also von meiner Seite aus, wenn ich jetzt meine Meinung dazu mal sagen darf, selbst wenn das so wäre, ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber selbst wenn das so wäre, finde ich es okay, denn die Market Maker haben eben diese spezielle Aufgabe, und solange ich an der Börse das Gefühl habe, dass ich faire Ausführungen kriege, gute Ausführungen kriege, und das Ganze irgendwo geregelt abläuft, hätte ich da jetzt auch kein Problem mit. So, ja, wollen wir jetzt nicht abdriften, ne? Spezielles Thema. Also, Market Maker wollen sozusagen ganz schnell am Bid kaufen und direkt am Ask wieder verkaufen, oder andersrum, zuerst am Ask verkaufen und direkt am Bid wieder kaufen. Das ist ihr Hauptgeschäftskonzept. Das ist dieser High-Frequency-Handel. So, jetzt aber das Problem, was die Market Maker haben. Sie werden nicht immer direkt auf der Gegenseite eine Gegenpartei finden. So, angenommen, du bist jetzt Market-Verkäufer. Du platzierst deinen Market-Verkauf im Optionsmarkt und auf der Gegenseite steht der Limit-Käufer als Market-Maker. Ihr werdet gefillt, der Market-Maker sitzt auf seiner Kaufposition, positioniert sich auf der anderen Seite im Ask als Verkäufer und gehen in der Leere. Es kommt einfach keiner. Das wird jetzt in den superliquiden Märkten wie Aktienmärkten, großen Futures-Märkten oder so nicht unbedingt passieren, aber eben Optionsmärkten oder kleineren illiquiden Futures-Märkten wie beispielsweise, keine Ahnung, Hafer, Reis, Soft-Commodities, was auch immer, da ist das durchaus schon mal denkbar, dass der Market Maker eben nicht über seinen High-Frequency-Trade sofort aus der Nummer rauskommt, und dann sitzt er eben auf seinem Trade rum und somit auf einem direktionalen Risiko. Und jetzt haben wir festgestellt, dieses direktionale Risiko will er nicht. Was macht er also? Er hedgt sich. Er neutralisiert dieses Risiko. Und jetzt der springende Punkt. Wenn er das Ganze in einem Optionsmarkt tut, dann hat er ja eine offene Optionsposition. Und dann hat er grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, jetzt diese Optionsposition zu hedgen. Die erste Möglichkeit wären andere Optionen. Das ist aber nicht unbedingt die präferierte Variante der Market Maker, denn Optionen, wie gesagt, können durchaus illiquide sein. Und es kann dann passieren, dass der Market Maker einfach seinen eh schon fragilen, illiquiden Trade mit einem anderen illiquiden, fragilen Trade hedgt und das nicht so richtig das ist, was er eigentlich tun soll oder will. Andere Möglichkeit ist, er löst das Ganze über Volatilitätsindizes, über den VIX. Auch das ist ein spezielles Thema. Was er in der Regel aber macht, ist, dass er einfach den zugrunde liegenden Basiswert kauft oder verkauft. Mal ein einfaches Beispiel, ohne zu tief in die ganze Sache abzudriften. Wenn ihr jetzt einen Call, ohne jetzt zu erklären, was ein Call ist, ist erstmal unwichtig an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt als privater Trader einen Call verkauft und der Market Maker einen Call von euch kauft, dann ist er long diesen Call. Mit diesem Call profitiert er davon, wenn die zugrunde liegende Aktie, auf den sich der Call bezieht, im Wert steigt. Er verliert an Geld, wenn die zugrunde liegende Aktie im Wert fällt. Das heißt, er hat ein direktionales Risiko in die Short-Richtung. Was macht er also? Er verkauft die zugrunde liegende Aktie, um im Prinzip seinen Trade zu neutralisieren, glattzustellen, zu hedgen. So weit, so gut. Jetzt ist sein Trade neutralisiert. Damit kann er jetzt sich die Hände putzen gehen und nach Hause, hat einen guten Job gemacht und ist damit fein raus. Nein, das Problem ist, die Option bewegt sich in einem anderen Verhältnis als die zugrunde liegende Aktie. So, und dieses Verhältnis ist dynamisch. Das heißt, er kann jetzt beispielsweise ganz zu Beginn, wo er den Hedge aufsetzt, kann er das Ganze im Prinzip so kalkulieren, dass das exakt neutral ist, dass er da delta-neutral, nennt man das, wie gesagt, wollen nicht zu tief in die Materie abdriften, dass er quasi jetzt kein direktionales Risiko mehr hat. Aber wenn sich die Aktie jetzt ein paar Dollar nach oben oder unten bewegt, dann ist er dazu gezwungen, aufgrund des dynamischen Verhältnisses zwischen Aktie und dem Call, seinen Hedge zu adjustieren. Das heißt, er wird entweder weiter seinen Hedge ausbauen müssen, indem er weiter verkauft, oder er wird seinen Hedge verkleinern müssen, indem er ein paar Aktien zurückkauft. So, und hier haben wir jetzt das ganze Phänomen, von dem wir bei der Dealer-Hedging-Thematik sprechen. Wir können im Prinzip Strike-Preise ausmachen, bei denen die Dealer gezwungen sind, ihre Hedges zu adjustieren, indem sie den Markt, den zugrunde liegenden Markt, das Underlying kaufen oder verkaufen. Und wir wissen auch ziemlich genau, in welchem Verhältnis sie das nominell tun müssen. Sprich, wir wissen am Ende des Tages ganz genau, wenn der Markt an ein bestimmtes Preisniveau kommt, ob die Dealer, also ob die Market Maker an diesem Preisniveau kaufen müssen, verkaufen müssen. Und wir können auch ziemlich genau sagen, wie viel sie kaufen und verkaufen müssen. Das ist eine wahnsinnig wichtige Information, denn, und das ist, denke ich mal, die Krux an der ganzen Sache, diese Market Maker Hedging Aktivität macht mittlerweile ein Drittel des Gesamtvolumens beispielsweise des S&P 500 aus. Dealer Hedging Aktivität ist der größte Markttreiber in den Aktienmärkten überhaupt. Größer noch als alles, was BlackRock da beispielsweise veranstaltet. Ihr kennt sicherlich BlackRock als einen der größten ETF-Anbieter und eines der größten Finanzinstitute überhaupt der Welt, die da einfach ja, Billionensummen pro Tag durch die Gegend schieben und geschoben bekommen. Selbst die sind mit ihrem Gesamtvolumen, entsprechend mit ihrem Gesamtvolumen nicht dem, was die Market Maker am Tag kaufen oder verkaufen müssen, einfach nur, um ihre Hedges zu adjustieren. Das sind gewaltige Summen, die einen gewaltigen Einfluss auf die letztendlich Kursbewegungen der zugrunde liegenden Werte haben. Und das lasst euch mal auf der Zunge zergehen, ohne dass die Market Maker irgendwie ein eigenes Interesse daran haben, jetzt, dass die Aktie steigt oder fällt, das ist denen im Grunde genommen eigentlich Lachs. Das ist denen egal. Das ist, wie gesagt, nicht deren Geschäftskonzept. Die sind einfach nur daran interessiert, ihre Optionen, ihre Optionstrades neutral zu halten. Deswegen kaufen oder verkaufen sie die Aktie oder den Future, der zugrunde liegt. So, nicht mehr und nicht weniger. Aber dadurch, dass sie das eben tun müssen, beeinflussen sie natürlich letzten Endes unterm Strich den Preis dieser Aktie oder dieses Futures. Und das ist der Punkt, der diese Thematik für uns so wichtig macht, für uns bestimmend macht. Und natürlich, das ist eine komplexe Sache und wie gesagt, wir haben jetzt hier wirklich nur an der Oberfläche des ganzen Themas gekratzt und ich habe es ich habe es hoffentlich halbwegs erfolgreich geschafft, jetzt die großen schwierigen Fachbegriffe zu vermeiden. Wie gesagt, das soll nicht Thema dieses Podcasts sein. Wir wollen es möglichst simpel erklären. So, was ich euch einfach nur demonstrieren und zeigen wollte, ist eben, wie wichtig dieses Thema ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie vorteilhaft es für uns als private Trader ist, darüber Bescheid zu wissen und natürlich auf der anderen Seite zu wissen, wie wir uns das Ganze zunutze machen können. Denn nochmal, von vornherein zu wissen, wo ein institutioneller Trader wie so ein Market Maker aktiv werden muss, ist ein Riesenvorteil. Das ist nicht einfach so, dass der Markt jetzt an ein bestimmtes Level kommt, wo wir wissen, alles klar, da ist ein Strike-Preis, da hat der Market Maker eine ganze Menge Gamma oder Wanner oder Charm oder was auch immer zu hedgen. Da kann ich einfach mal sagen, nö, heute nicht, heute ist Urlaub. Ich lasse jetzt mal hier einfach das Ganze so liegen, wie das ist. Das geht nicht. Dann wird er abgestraft von seinem Arbeitgeber und kriegt nie wieder einen Job als Market Maker. Darüber hinaus ist da sowieso heutzutage keine physische Person mehr hinter, die da irgendwie auf Kaufen oder Verkaufen klickt, sondern wie gesagt, das Ganze wird auch algorithmisch umgesetzt und von den Market Makern gehedged, behandelt. Das ist nicht mehr, dass heutzutage noch da irgendwelche Menschen dahinter sitzen würden, die das Ganze machen würden. Damals war das so. Logischerweise. Mir liegt sogar noch so ein Formular vor. Das musste jeder einzelne Market Maker, musste das am Tagesende ausfüllen, um quasi seinem Arbeitgeber und der Börse auch darlegen zu können, dass er alle Griechen einer Option inklusive der sekundären Griechen, wer von euch ein bisschen tiefer im Thema drin ist, inklusive der sekundären Griechen tatsächlich gehedged hat. So, und wenn er es einen Tag mal nicht geschafft hat, einen dieser Griechen gescheit glattzustellen und zu hedgen, dann ist er abgemahnt worden und beim zweiten Mal ist er rausgeflogen. Und wenn du rausgeflogen bist irgendwo als Market Maker damals, dann hast du auch nie wieder bei einer anderen Market Maker Organisation einen Job bekommen. Tatsächlich so. Heutzutage, wie gesagt, läuft das natürlich ganz anders. Heutzutage machen das die Algos automatisch. Wo wir jetzt wieder den Bogen zurückfinden, wenn wir eben wissen, dass die Algos da nicht einfach mal sagen, nö, ich lasse jetzt dieses Level links liegen, ich mache da nichts, sondern der Markt kommt an diese Zone, an diesen Preisbereich und wir wissen, hier liegt viel Gamma-Exposure, hier muss der Market Maker einfach Summe X kaufen oder verkaufen vom Underlying, dann ist das natürlich ein absolut gigantischer Vorteil für uns, den wir uns an dieser Stelle zunutze machen können. Letzten Endes wissen wir auch, ob der Market Maker kaufen oder verkaufen muss. Das ist, kann ich dazu sagen, das ist natürlich nicht der heilige Gral des Tradings, denn wir sind nicht die Einzigen, die sich dieser Umstände bewusst sind. Wir sind nicht die Einzigen, die wissen, dass die Market Maker dort kaufen oder verkaufen müssen. Da gibt es natürlich noch ganz andere große Fische im Haifischbecken, die sich darüber genauso bewusst sind und die sich diese Liquidität dann natürlich auch sehr, sehr gerne holen und für ihre eigene Agenda benutzen. Aber das sei mal dahingestellt. Wir wissen aber von vornherein, wo das Volumen sein wird, wo das Handelsinteresse sein wird, wo sich institutionelle Trader engagieren werden, wo sie aktiv werden. Und das ist ein Umstand, den wir uns natürlich unbedingt zunutze machen wollen und zunutze machen können, wenn wir über die ganze Thematik ein bisschen Ahnung haben. In diesem Sinne vielleicht nochmal an dieser Stelle ein klein bisschen Eigenwerbung. Wir veröffentlichen diesen Kurs, wie gesagt, Mitte Mai. Da erklären wir die ganze Thematik wirklich im Detail, angefangen bei wie arbeiten die Market Maker bis hin zu was sind Optionen, wie funktionieren Optionen. Wir gehen die primären Griechen durch, wir gehen die sekundären Griechen durch und wir erklären euch dann ganz genau Beispiel für Beispiel, wie Gamma gehedged wird, welche Methoden es gibt, um Gamma zu hedgen, wie ihr kostenlos an Gamma-Levels kommt und was es eben auf der anderen Seite auch mit Wanna und Charm an sich hat. Zwei ebenso wertvolle, interessante, sekundäre Griechen, die auch jeden Tag, Tag ein, Tag aus, von den Market-Makern eben glattgestellt und gehedged werden müssen. Was ein großes Unterfangen für die Jungs ist und was ein großer Vorteil für uns ist, wenn wir diese Daten zur Verfügung haben, auswerten können und sie uns zunutze machen können. So, also heute kleiner Exkurs Richtung Market Maker. Was sind Market Maker eigentlich? Welche Aufgabe haben sie? Warum sind sie da? Und warum sind sie für euch als frischen Börsenanteilseigner oder Gründer, warum sind die Market Maker so wichtig? Wie gesagt, ohne Market Maker gibt es kaum Liquidität an den Börsen und ohne Liquidität gibt es keinen effizienten Handel. Deswegen sind Market Maker ein wesentlicher, wichtiger und unumgänglicher Bestandteil einer jeden Börse, denn sie sorgen für Recht und Ordnung, sie sorgen für stabile Preise und sie sorgen dafür, dass du als privater Trader ruckzuck einen Gegentrade, eine Gegenpartei findest, sobald du in irgendeiner Form auf Kaufen oder Verkaufen klickst. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war spannend für euch. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns wie immer in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an mail@sparing-academy.com. Wir fliegen morgen, ja, beziehungsweise die Folge kommt Mittwoch raus. Dann sind wir mittlerweile schon, wenn ihr die Folge hört, in Hamburg. Und grüßen euch aus dem hoffentlich sonnigen Hamburg. Mir wurde gesagt, in Deutschland ist gerade sehr, sehr schönes Wetter. Ich wäre auch traurig, wenn es nicht der Fall wäre, weil es wird ein bisschen seltsam, hier die Sonne von Dubai hinter mir zu lassen. Man gewöhnt sich sehr schnell an solche Annehmlichkeiten. Es ist schon faszinierend, haben wir festgestellt. Ich meine, ich habe 15 Jahre lang jetzt in Hamburg gelebt und wurde 15 Jahre lang zugeregnet und auch daran gewöhnt man sich. Und dann kommst du hierher und wirst jeden Tag von der Sonne wach geküsst. Das ist eine Sache, die ist natürlich wunderschön und ich will das, ich glaube, ich nie wieder in meinem Leben missen. Als wir das letzte Mal in Deutschland waren, dachte ich dann aber auch ganz schnell so, wow, das ist ja deprimierend hier, das ist ja alles grau hier und regnet ständig. Wie hast du das nur 15 Jahre hier ausgehalten, obwohl, wie gesagt, ich liebe mein Hamburg. Aber nichtsdestotrotz, es ist schon faszinierend, wie schnell man sich so als Mensch an neue Lebensumstände und vielleicht auch solche Annehmlichkeiten wie eine Sonne am Himmel, wie schnell man sich daran gewöhnt. In diesem Sinne, euch allen erfolgreiche Trades, einen schönen Tag noch, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.